Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit und ich freue mich heute über einen Gast aus Süddeutschland, aus Ettlingen. Ich begrüße ganz herzlich die liebe Daniela Heiser.
Hallo, liebe Annette, ganz lieben Dank für die Einladung. Genau, ich komme aus dem Landkreis Karlsruhe, aus Ettlingen, ja.
Genau, im Süden. Sag mal, habt ihr schon Schnee?
Eben sind ein paar Flöckchen gefallen, aber und das bleibt aber nicht liegen bei uns. Bei uns ist es immer matschig.
Okay.
Also wir sind am Rande des Nordschwarzwaldes, noch in der Rheinebene, und da ist eher im Sommer schwül und im Winter matsch.
Okay, alles klar. Dann kann ich dich dann noch nicht zu beglückwünschen zu diesem schönen Winterwetter. Daniela, ich habe dich eingeladen, weil du ein außerordentlich spannendes Thema zu deinem Beruf gemacht hast, oder sagen wir mal so, deinen Beruf ausgeweitet hast, ursprünglich. Mhm. Dein Unternehmen heißt Konzepte für Begabte, Hochbegabtenberatung.
Genau.
Du machst Elternunterstützung für Eltern begabter Kinder, besonders begabter Kinder. Eigentlich sind ja alle Kinder begabt, wenn wir an Gerald Hüther glauben, ne? Oder ihm glauben. Aber auch für Erzieher und Pädagogen. Daniela, erzähl doch mal, was genau machst du da?
Also, ich bin selber Erzieherin im Ursprungsberuf, habe über 30 Jahre auch mit Familien zusammengearbeitet, eben als klassische Erzieherin, erst Vollzeit, dann Teilzeit aufgrund meiner eigenen Kinder. Und ja, im Laufe meiner Tätigkeit hat mich dieses Thema Hochbegabung und Unterforderung nicht losgelassen. Ich habe da eine Weiterbildung dazu gemacht oder ein Fernstudium dazu gemacht. Und es wurde mir immer klarer, und es natürlich auch in meiner täglichen Praxis wird es immer klarer, welche Auswirkungen die angezogene Handbremse der Kinder aufs Familienleben hat, auf das gesunde Großwerden der Kinder hat, und dass da meine Kolleginnen und Kollegen in den Kitas viel zu wenig Informationen drüber haben. Mhm. Die verwechseln diese Auffälligkeiten, diese Merkmale, die diese Kinder mitbringen oder gerne mitbringen, häufig eher mit ADS, ADHS, oder stellen mal die Diagnose, das geht in Richtung Autismus, und denken aber nicht, dass das Leben mit angezogener Handbremse, dieses immer unter den eigenen Möglichkeiten bleiben zu müssen, einfach Probleme für die Kinder darstellt im sozialen Kontext mit den anderen, dass das Probleme zeigt im emotionalen Empfinden. Und das wiederum dann wieder zurückgespiegelt auf die Familien bringt natürlich ein Familienleben, kann das komplett auch kippen lassen.
Ja, klar.
Ja. Wenn die Kinder einfach immer unter ihren Möglichkeiten bleiben müssen, nicht zeigen dürfen, was in ihnen steckt. Also mein Bild ist dafür immer, wenn die ihren Porsche nur in der Garage lassen. Ja. Und nicht mit 180 oder 200 Stundenkilometern mal auf der linken Spur auf der Autobahn fahren dürfen. Dann hat das biografieverändernde Faktoren für diese Kinder. Das Selbstbewusstsein leidet. Man glaubt nicht, wie diese Kinder eben ein mangelndes Selbstbewusstsein entwickeln können, weil sie einfach niemand haben, der ist auf Augenhöhe, niemand da ist, der sie versteht, niemand da ist, der mit ihnen auf Augenhöhe kommuniziert. Mhm. Und das ist eben mein Tätigkeitsschwerpunkt, Eltern mitzunehmen in die Welt der Unterforderung, selber auch Möglichkeiten zu entwickeln, okay, was braucht denn jetzt mein Kind, dass die Kinder auch Fähigkeiten entwickeln mit ihren Gefühlen, die einfach da sind, diese extremen Emotionen, dass die lernen, auch damit umzugehen und andere Wege einzuschlagen.
Sehr spannend.
Im groben Zusammenhang, und da ist mein Tätigkeitsschwerpunkt, sind die Kindergarten- und Grundschulkinder. Da können Eltern noch ganz, ganz viel präventiv machen, meiner Erfahrung nach. Sobald die Kinder älter sind, sobald dann schon die Hormone mit reinspielen, die Pubertät, da muss man gemeinsam mit den Kindern arbeiten, und das ist nicht mein Schwerpunkt, sondern ich leite Eltern an, die Kommunikation zu verändern, die Sichtweise zu verändern, um das Familienmobilier oder auch das Familienleben einfach auch wieder zu beruhigen.
Sehr cool, Daniela. Jetzt sag mal, du hast es ja schon angedeutet, ne? Begabte Kinder sind anders. So, das ist ja jetzt nicht so ein höflicher Satz, aber er entspricht nun mal eben der Wahrheit. Begabte Kinder sind in ganz, ganz vielen Bereichen anders. Du hast es gerade schon gesagt, die verfügen, also Kinder verfügen ja eh schon über ein breites Emotionsspektrum.
Ja.
Ja, Kinder sind ja noch viel freier im Äußern und Zeigen, Ausleben ihrer Emotionen als wir Erwachsenen. Und bei begabten Kindern ist es noch ausgeprägter. Was jenseits dieser emotionalen Bürde, die die ja auch manchmal echt zu tragen haben, was macht begabte Kinder noch anders? Warum sagen wir das so überzeugt?
Ja, also ich sage es mit 100%iger Überzeugung, in der Regel, dass hochbegabte Kinder, besonders begabte Kinder, auch sensibler sind. Mhm. Man geht davon aus, es ist ein Mehr von allem. Mhm. Mehr denken, mehr fühlen, mehr wahrnehmen. Und wenn ich natürlich die Schwingungen mehr wahrnehme als die anderen, also es gibt viele Kinder, die kommen in den Raum rein, die merken sofort, oh, da ist dicke Luft oder oh, da ist ein wohlwollendes Miteinander. Mhm. Ja, auch sensibler in Form von Berührungen. Die können zum Beispiel nicht ertragen, jetzt gerade im Winter mit den Strumpfhosen, dass die Etiketten hinten an den Pullovern kratzen und so weiter. Ja, also dass die einfach sensibler sind, auch was Geräusche, Gerüche, Visuelles einfach auch angeht. Die sind häufig schneller mental überfordert. Das lässt dann auch wiederum ihr emotionales Fass auch wieder schneller überlaufen. Da kommt es dann eben zu diesen, ja, ich sage jetzt mal, zu diesen Wutanfällen, zu diesen Zornausbrüchen, dieser Overload, das muss irgendwo raus. Und viele hochbegabte Kinder sind in der Regel auch, die haben ein größeres Autonomiestreben. Die haben einen größeren Drang, Dinge selber zu bestimmen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal zurückerinnern, Annette, es wird bei dir wahrscheinlich ähnlich gewesen sein wie bei mir. Wir hatten nicht so viel mitzubestimmen früher, also in unserer Kindheit und Jugend. Und da lade ich Eltern immer wieder auch ein, nicht mit Ratschlägen um die Ecke zu kommen. Ratschläge sind auch Schläge. Ja, die haben wir halt damals ertragen, weil es ging, das war so auch das Erziehungsziel, uns irgendwie auch ein bisschen angepasster zu machen. Aber wenn ich eine Idee habe, warum ein Kind jetzt irgendwas gerade nicht schafft, nicht zu sagen, mach's doch mal so oder probier's doch mal so. Und ich sage, hab's dir doch gleich gesagt, so kann das nicht funktionieren. Also vielleicht auch noch mit dem vorwurfsvollen Ton, sondern einfach einen Gang zurückschalten und erstmal dem Kind zu sagen, ich hätte eine Idee, wie es einfacher läuft. Soll ich dir die sagen? Dann auch das Kind, egal ob es 3, 5, 7 oder 9 Jahre alt ist, das Kind entscheiden zu lassen. Will ich meine eigenen Erfahrungen machen oder will ich vielleicht genau diesen Tipp, diese Anregung von der Mama auch annehmen? Ja. Und viele hochbegabte Kinder bringen eine ganz gehörige Portion Perfektionismus mit. Das ist so das, was sie auch nochmal so besonders macht. Dieses hohe Anspruchsdenken an sich, an ihre Umwelt. Und wenn ich, ja, und die sind oftmals auch verbissen, die verweigern dann auch Tätigkeiten. Viele hochbegabte Kinder verweigern zum Beispiel Malen. Ich, fünfjähriges Kind, sehe da draußen den Baum mit den Augen eines Siebenjährigen und habe feinmotorische Fähigkeiten eines Fünfjährigen und eine große Portion Perfektionismus in mir drin. Dann kann sein, dass ich solche Tätigkeiten einfach verweigere und das lässt mich auch wieder anders wirken als die anderen. Genau, das waren jetzt so mal 3.
Ja, so grob mal ein bisschen. Genau. Ich find's wirklich sehr spannend. Du hast ja auch schon ein paar Stichworte mit reingespielt, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Daniela, jetzt ist es ja so, dass es in der hochbegabten Forschung natürlich eine Diagnostik gibt. Mhm. Aber wenn ich richtig unterrichtet bin, greift die bei so jungen Kindern nicht. So, wie bist du drauf gekommen? Also ich persönlich, ne, wir sind uns da ja sehr nah. Wenn ich mit Vielbegabten arbeite, dann gehe ich auch in der Biografiearbeit mit Fragen weit zurück, weil ich finde, dass man es wirklich schon in der Kindheit deutet sich schon an, ob jemand vielbegabt oder eine Scanner-Persönlichkeit ist. Von daher bin ich natürlich ganz bei dir, wenn du sagst, ey Leute, das ist schon im Kindergarten Stressthema, ja, für die Kinder und die Eltern. Wie stehst du zu dem Thema Diagnostik und wie machst du das?
Genau. Also, ganz prinzipiell schiebe ich mal vor, meine Kinder sind 18 und 21 Jahre alt, sind ganz gut kognitiv gesegnet, sind aber beide nicht getestet. Wir hatten nie, mein Mann und ich hatten nie die Veranlassung zu gucken, sind die hochbegabt oder nicht. Mhm. Ja, Also schlichtweg, da hat auch das Umfeld gepasst, sowohl der Kindergarten als auch die Schule. Wir wohnen hier in einem sehr elitären Stadtteil. Das sind viel Akademikerkinder. Da waren die Freunde immer auf ähnlichem Niveau. Mhm. Daher, ganz prinzipiell muss nicht jeder Verdacht auf Hochbegabung getestet werden. Ich rate Eltern dazu, zu testen, wenn einer der genannten Themen im Raum steht. Also, sollen wir früher einschulen, ja oder nein? Und das Kind wird quasi erst im ersten Schuljahr ab dem Januar quasi eben auch 6 Jahre alt, ja, um dann eine gute Entscheidung zu treffen. Genauso ist es auch beim Thema Klasse überspringen. Mhm. Ich rate zu einer Testung, wenn klar ist, die Schule oder der Kindergarten, die machen nichts, wenn wir keine Zahlen und kein Gutachten in der Hand haben.
Okay.
Und ich rate zu einer Testung auch, wenn die Eltern sich entweder uneins darüber sind oder bei einem ganz, ganz große Zweifel vorherrschen und dann immer Engel und Teufel sich auf der Schulter halten. Ist es hochbegabt, ist es nicht hochbegabt? Und wenn es jetzt noch nicht Schuhe binden kann, dann kann es auf keinen Fall hochbegabt sein. Und mein Kind kann immer noch nicht lesen, dann kann es nicht hochbegabt sein. Also wenn man immer Gründe sucht dagegen, dann eine Testung.
Ansonsten, sagst du das deshalb, damit die Eltern wieder als Team auftreten können und auch am gleichen...
Das auch, und damit manche Dinge brauchen einfach in Anführungszeichen, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber ich zeige mit den Händen die Anführungszeichen, manche Dinge brauchen eine Diagnose. Mhm. Und ich muss wissen, woher kommen die Probleme, woher kommen die Auffälligkeiten und die Schwierigkeiten des Kindes, kann das eben durch die angezogene Handbremse entstehen oder hat es andere Ursachen? Mhm. Und wenn ich merke, dass ein Kind schon extrem in der Verweigerungshaltung in der Schule ist, dann müssen die Eltern zuerst zu einem adäquaten Begabungsdiagnostiker, jemand, der sich tatsächlich mit dem Thema Hochbegabung auskennt, um wirklich auch zu wissen, okay, was brauche ich jetzt? Hm. Weil ich gebe bei einem Beinbruch ja auch kein Schnupfenmittel.
Das stimmt. Ja? Also ich kenne es in der Tat auch aus der Arbeit mit Erwachsenen und habe mich da wirklich mit vielen hochbegabten Erwachsenen unterhalten, die das auch im Erwachsenenalter erst haben austesten lassen. Für die ist es ja häufig auch für sich selber total wichtig, endlich zu wissen, warum ihr Leben so gelaufen ist, warum bestimmte Dinge so sind, warum sie immer irgendwie teilweise Außenseiter waren, in bestimmten Systemen nicht gut, in Anführungsstrichen funktionieren. Mhm. Ist das eine Beobachtung, die du bei Kindern auch machst, dass wenn man denen erklärt, hör mal, du hast ja hier ganz viele Fragen beantwortet oder Bilder angeguckt, ne, so, wir haben rausgefunden, das ist bei dir so und so. Wie reagieren Kinder darauf? Ist das ähnlich erleichternd?
Viele Eltern, die sind heute weiter als unsere Eltern noch damals, viele Eltern sagen schon früh zu den Kindern, du bist schlau, du bist clever, du denkst anders als die anderen. Kinder brauchen eine Erklärung für ihr Anderssein. Hochbegabte Kinder spüren schon ganz früh, irgendwas stimmt nicht mit mir. Mhm. Ja, und die fühlen sich als Marsmensch. Mhm. Alle anderen unterhalten sich über, Achtung, Annette, das wirst du jetzt nicht kennen, aber alle Eltern mit jüngeren Kindern werden das kennen. Die anderen Kinder im Kindergarten unterhalten sich über Paw Patrol. Das ist so die neueste Serie. Okay. Ich selber kenne sie auch nicht, aber ich kenne sie aus den Erzählungen der Eltern. Die unterhalten sich darüber. Aber ich bin vielleicht ein sensibleres Kind, mag Fernsehen gar nicht, ich kann da irgendwie nicht mitreden. Dann stimmt doch irgendwas mit mir nicht, wenn alle anderen. Also es braucht irgendwann eine Erklärung. Ich bin nicht der Freund davon, Kindern vor 9 oder 10 Jahren wirklich auch das Wort Hochbegabung das in den Mund zu nehmen und zu sagen, dein IQ liegt bei 145 und dein Bruder liegt halt nur bei 140 oder so. Mhm. Aber es braucht eine Erklärung. Ich brauche eine Erklärung, warum bin ich anders als die anderen? Und da hilft manchmal wirklich, auch ich habe es vorhin ja gesagt, das Bild mit dem Porsche, dass Eltern zu ihren Kindern auch sagen, Mensch, wenn du richtig Gas geben kannst, wenn du richtig mal, ja, wenn wir das und das Spiel miteinander machen, was halt erst eigentlich für 8 Jahre gedacht ist, dann verläuft bei uns zu Hause die Abendroutine, Zeit, Zähne putzen, Schlafanzug anziehen und so weiter, läuft viel entspannter. Ja, aber wenn du den ganzen Tag deinen Porsche, den du ja da in deinem Kopf hast, wenn du den in der Garage stehen lässt, dann ist es immer anstrengend.
Ja.
Damit Kinder auch merken, huch, das hat was mit mir zu tun. Nicht, ich bin schuld, darum geht es mir nicht. Aber ich kann Verantwortung übernehmen, dass es bei uns zu Hause entspannter miteinander läuft. Und da leite ich Eltern an.
Naja,
diese Unterschiede herauszufinden. Deswegen kriegen die ganz viele Beobachtungsaufgaben von mir. Wie verhält sich das Kind in unterschiedlichen Situationen? Ich frage tatsächlich auch ab, das war vorhin deine erste Frage, ja, ab dem Kleinkindalter, ab der Fremdbetreuung.
Okay.
Also bei manchen eben schon mit einem Jahr, bei anderen erst mit 3 Jahren. Wie verhält sich das Kind draußen? Und dann gibt es Unterschiede mit der Krippenerzieherin, die dem Kind sehr zugewandt war, die sehr bedürfnisorientiert umgegangen ist. Da gab es irgendwie nie Probleme. Hm. Aber die Erzieherin jetzt im Kindergarten, die alle Kinder versucht, gleich zu machen und in Schubladen zu stecken, da wird das Kind sehr, sehr auffällig. Mhm. Da sage ich, okay, das Kind ist nicht auffällig, sondern die Umgebung passt nicht.
Ja.
Das bringt viel Entlastung auch für Eltern. Mhm. Ganz häufig haben wir nämlich auch bei diesen Kindern die Straßenengel und Hausbengel. Draußen angepasst.
Ja.
Da kann sich keiner vorstellen, wie das Kind zu Hause abgeht. Ja, die passen sich draußen an, die wollen so sein wie die anderen. Mhm. Und diese Anpassungsleistung, die kostet so viel Kraft. Und kaum holt die Mama das Kind aus dem Kindergarten ab oder das Kind kommt aus der Schule nach Hause, knallt dieser Unzufriedenheit los. Und die Eltern haben große Sorgen, große Zweifel an der eigenen erzieherischen Kompetenz und denken, ich mache alles falsch.
Sind ja auch häufig vollkommen überfordert, ne?
Genau.
Also diese Energie von einem hochbegabten Kind auszuhalten, das ist schon wirklich anspruchsvoll. Also ich glaube, vielleicht dürfen wir auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast gerade gesagt, deine Kinder sind intelligenzmäßig gut bestückt, aber nicht getestet.
Ja.
Meine Tochter ist intelligenzmäßig auch sehr gut bestückt. Ist das, was man so ein durchaus auch ein anstrengendes Kind nennt? Die ist jetzt 19. Und die ist getestet. Ich sage Gott sei Dank, ich hätte sie, glaube ich, mir hätte das gut getan, auch als Mutter, schon sehr viel früher in eine Diagnostik gehen zu können. Wir wollten früher einschulen lassen. Da hat die Grundschule damals nicht mitgemacht. Das führte dazu, dass die Kleine 2-mal in die Vorschule musste im Kindergarten. Mhm. So, jetzt wäre schön, die Hörerinnen und Hörer könnten deinen Gesichtsausdruck sehen. Ja. Also das war wirklich, es war unglaublich anspruchsvoll mit dem Hunger und dem Wissensdurst, der Energie und ja, auch in der Tat den Stimmungen dieses Kindes gut umzugehen, angemessen umzugehen. Ich war auch wirklich, ich bin da ehrlich, ich bin ja auch an vielen Stellen absolut überfordert.
Genau, ich habe viele Eltern, die sind wirklich erstmal am Anfang unserer Zusammenarbeit am Rande ihrer Möglichkeiten. Und die sehen auch nur noch, das ist, glaube ich, auch das Fatale, die sehen nur noch die negativen Verhaltensweisen. Mhm. Und ganz wichtig, eben auch hier wieder zu zeigen, halt, stopp, was kann das Kind denn schon Tolles? Mhm. Damit so dieses Positive auch wieder Einzug hält, dieses wertschätzende Rückmeldung zu geben, ohne dahinter zu sagen, Annette, das hast du gut gemacht, aber beim nächsten Mal...
Beim nächsten Mal bitte so.
Aber kannst du dich nicht immer machen? Oder warum ist das nicht immer so? Ja, sondern wirklich ganz zugewandt. Also offiziell mochte ich früher diesen Begriff bedürfnisorientiert nicht, aber immer zu gucken. Mhm. Ja, er trifft es genau, zu gucken, was ist denn gerade das Bedürfnis des Kindes dahinter? Aber ganz wichtig, das ist ein großer Teil auch meiner Beratungstätigkeit, nicht zu vergessen. In Familien gibt es eben nicht nur das Bedürfnis des hochbegabten Kindes, sondern gibt es vielleicht noch einen kleinen Bruder und einen großen Bruder, kleine Schwester, große Schwester. Es gibt die Eltern, die genauso Bedürfnisse haben. Und die müssen im Laufe, je älter die Kinder werden, immer mehr auch wieder Platz finden. Mhm. Es ist völlig klar bei einem einjährigen Kind, wenn das Bedürfnis nach Hunger, nach Schlaf, nach sauberer Windel und so weiter ist. Da hat unser Bedürfnis, jetzt was aufwendig zu kochen, erstmal hinten anzustehen. Ja, Bedürfnis auf Toilette zu gehen, das schon noch, bevor wir in die Hose machen. Aber manche Bedürfnisse müssen hinten anstehen. Aber je älter die Kinder werden, desto mehr müssen Eltern auch wieder lernen, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, um hier ein gutes Vorbild zu sein. Weil nur so kann ich meinem Kind ja auch signalisieren, guck du auch auf dich, was dir gut tut. Mhm. Ja, das ist immer ein Wechselspiel miteinander.
Ja. Da ist es ja eigentlich auch total wichtig, dass Eltern wirklich gut wissen, wie entwickeln sich eigentlich Kinder, was gibt es da für Phasen, ne? Also in welcher Alter darf ich oder kann ich was von meinem Kind erwarten?
Genau.
Wenn wir berücksichtigen, dass sich so Ich-Identität ja ab dem zweiten Lebensjahr ausbildet und wir ja auch Erinnerungen nur bis frühestens dahin haben. Es gibt auch in der Erinnerungsforschung gibt's natürlich Geschichten, die bis in die pränatale Zeit gehen. Mhm. Ganz klar, aber das sind nicht diese bewussten Erinnerungen, von denen ich jetzt spreche. Ne? Das ist schon spannend, dass ja im Grunde gerade Eltern von, ich sag mal, anspruchsvollen Kindern da einfach nochmal eine Schippe für sich selber auch draufpacken müssen. Ne?
Genau, und eben gerade anspruchsvolle Kinder, die dann vielleicht auch in späteren Jahren Ewigkeiten für die Hausaufgaben brauchen und so weiter. Da kommen immer die eigenen Zweifel der Eltern. Ja. Aber es hat oft gerade bei meinem Klientel, bei meinen Familien wirklich was mit der angezogenen Handbremse zu tun. Mhm. Dieses immer unter den Möglichkeiten bleiben zu müssen oder um ein anderes Bild zu verwenden. Ja, wenn ich jeden Tag und immer wieder aufs Neue die gleichen sauberen Fenster putzen muss. Ja. Heute, morgen, übermorgen, dann leidet bei mir die Konzentration, die Motivation, ich verstehe die Sinnhaftigkeit dahinter nicht, ich baue irgendwelche Erschwernisse ein und so weiter. Ja, ich ziehe nicht gerade von oben nach unten beim Fensterputzen, sondern ich mache irgendwelche Schlaufen mit dazu, um neue Dinge auszuprobieren. Und das symbolisiert auch wieder, warum die Kinder quasi gerade für diese Routinetätigkeiten und Wiederholungen in der Schule häufig ganz lang brauchen, auch bei den Hausaufgaben. Und von lange reden wir wirklich den ganzen Nachmittag, von 4, 5, 6 Stunden. Und dann ist immer noch noch nichts aufs Blatt geschrieben oder noch keine Rechnung gelöst.
Obwohl sie es können. Das ist ja immer das Spannende dran. Ne? Obwohl sie es können.
Und häufig liegt es einfach daran, dass die Aufgaben zu leicht sind.
Ja, das stimmt.
Wenn wir im, genau, ja.
Aber ich weiß nicht, ob du es kennst. Es gibt ein ganz tolles Buch von der Andrea Brackmann, Extrem begabt. Genau. Die Persönlichkeitsstruktur von Höchstbegabten und Genies ist letztes Jahr im Klett-Cotta Verlag erschienen. Und die Andrea Brackmann arbeitet selber mit Hoch- und Höchstbegabten. Und von ihr kenne ich auch diese Unterscheidung nochmal Hoch- und Höchstbegabte. Denn in Amerika ist ja wie immer die Forschung eine ganze Ecke weiter. Und man macht da heute eine Unterscheidung in begabt, hochbegabt, höchstbegabt. Magst du da was zu sagen?
Ja, ich führe gleich mal zurück. Vorhin hatte ich gesagt, Hochbegabung geht einher mit einem Mehr von allem. Mehr denken, mehr fühlen, mehr wahrnehmen. Das ist ein Spruch von Andrea Brackmann. Also ich richte mich an überdurchschnittlich begabte Kindergarten, also an die Eltern mit überdurchschnittlich begabten Kindergarten- und Grundschulkindern. In der Regel wissen die Eltern ja noch nicht, wie hoch ist der IQ. Also auch ein Kind mit einem IQ von 120 kann im regulären Kindergarten- und Schulsystem unterfordert sein. Vor allem, wenn die sich nur am Durchschnitt orientieren, wenn die nur Schubladen aufmachen und Kinder reinstecken, dann kann ich unterfordert sein. Mhm. Hochbegabung geht ab einem IQ von 130, das sind immerhin 2-3%. Das heißt, in jeder Kita mit 100 Kindern haben wir in der Regel mindestens 2-3 hochbegabte Kinder.
Krass, ne?
Wir haben 15, die sind überdurchschnittlich begabt.
Genau, und überdurchschnittlich begabt heißt auch schon jemand mit einem IQ von 115. Genau. Fällt im Grunde eventuell auf. Genau. Und man merkt an sich selber, ich bin anders.
Genau, und die Zahlen verschieben sich sogar noch zugunsten der überdurchschnittlich Begabten und Hochbegabten, weil die Kinder mit geistiger Behinderung und Lernbehinderung ja schon früh eben auch in anderen Einrichtungen betreut werden. Ja, also von daher haben wir ja eher mehr Kinder von dieser Sorte. Ja. Also ab IQ 120 spricht man von Hochbegabung, ab IQ von 145 von Höchstbegabung. Da ist natürlich nochmal mit einem IQ-Wert Unterschied von 15 IQ-Punkten, das ist natürlich schon nochmal eine Latte. Ne?
Ja, das macht man sich gar nicht so klar. Da könnte man jetzt auch denken als Zuhörer, ja, es ist doch jetzt nicht so wild, 15 IQ-Punkte. Ne? Oder was ist der große Unterschied zwischen 115 und 120? Ja, es ist im Grunde, es kann wirklich mit jedem kleinen Schritt mehr, wird das Leben anspruchsvoller.
Genau. Und das Erleben ist ein anderes. Mhm. Ein Beispiel dazu ist immer, wie fühlt sich ein hochbegabtes Kind, dass in einem Kindergarten oder in einer Grundschule landet, das sich nur am Durchschnitt orientiert. Das ist, wie wenn ein durchschnittlich begabter Mensch, durchschnittlich haben die Menschen einen IQ von 100, wie wenn ein durchschnittlich begabter Mensch in einem Kindergarten oder in einer Grundschule für geistig Behinderte landet. Ist genau der gleiche Unterschied. Und ja, wir können, oder ich als 47-jährige Frau, ich kann mit jemand, der geistig behindert ist, ich kann da eine Freundschaft pflegen, ich kann gerne Zeit damit verbringen und so weiter. Ich kann diese Person wertschätzen. Ja, wir können Spaß miteinander haben. Aber eine tiefe, echte Freundschaft ist mit jemand nicht möglich, der geistig behindert ist, weil der versteht meine Lebenswirklichkeit nicht. Der versteht meine Gedanken, meine Sorgen und meine Zweifel nicht. Da suche ich mir jemand auf einem ähnlichen Niveau.
Also ich glaube in der Tat, dass gerade bei Kindern da eine echte Freundschaft durchaus möglich ist. Es wird nur mit der intellektuellen Anforderung, weil ich möchte mich ja auch austauschen.
Genau.
Das wird dann schwierig. Das heißt, die Freundschaft dockt wahrscheinlich auf einer anderen Ebene an.
Ne? Ich kann mit diesem Kind Zeit verbringen. Genauso wie ich mit jemand eben, der geistig behindert ist, der auch Zeit verbringen kann. Und ich kann diese Zeit schätzen und wohlwollend genießen. Aber meine Lebenswirklichkeit, meine Sorgen, meine Zweifel, kann jemand, der 30 IQ-Punkte weniger hat als ich, kann das einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Und genauso ist es auch. Ich kann mit dem im Kindergarten spielen. Ich kann im Schulhof mit diesem Kind gemeinsam Zeit verbringen. Aber wirklich meine Gedanken,
brauchen einen anderen Austausch, ne?
Kann ich nicht so auf Austausch gehen, genau.
Spannend. Die Andrea Brackmann, die schreibt ja auch, wir haben es schon angedeutet, wie wichtig das Familienumfeld ist und die Rolle der Eltern. Mhm. Und das ist lustig, sie hat so ein paar Merkmale aufgeführt. Und da steht unter anderem in einem Elternhaus, das für hochbegabte und höchstbegabte Kinder wirklich förderlich ist, da läuft ein guter Austausch, die Kinder werden abgeholt, da stehen volle Bücherregale und das Kind darf auch überall ran. Es darf sich mit den Themen beschäftigen, die es interessieren. Mhm. Und sie sagt, es ist immer mindestens ein Elternteil sehr lernbegeistert.
Mhm.
Genau. Wie ist das in deiner Erfahrung? Ich sag mal mit hochbegabten Familien, also wo sich das auch wirklich über Generationen weitergibt. Bei mir, ich bin davon nicht betroffen, meine Tochter ist adoptiert. Mhm. Ne? Also zumindest können wir da genetisch nicht irgendwie gucken.
Mhm. Genau. Also es ist tatsächlich, wenn ich da eine Mama habe, einen Papa habe, der sagt, boah, das ist ein spannendes Thema, warum der Himmel blau ist. Komm, lass uns mal gucken. Dann hat es natürlich eine andere Qualität, wie wenn deine Mama oder ein Papa regelt. Ach, immer, Annette, immer du mit deinen Fragen. Dafür habe ich jetzt keine Zeit.
Mach mir kein Loch in den Bauch.
Genau.
Ja.
Mir bluten jetzt schon die Ohren. Jetzt halt doch mal still. Mhm. Ja, wenn ich das als Kind immer höre, dann vergesse ich irgendwann vielleicht auch, dass ich mal neugierig war. Dann merke ich, mit meinen Fragen bringe ich die Erwachsenen eher an eine Grenze. Und deswegen, jemand, der da Spaß hat, und das muss auch nicht, man muss nicht jede Frage eines Kindes immer sofort beantworten. Also man ist gerade mit einem anderen Geschwisterkind zugange, ich kann nicht alles stehen und liegen lassen und jetzt nur das Wissensbedürfnis des einen Kindes stillen. Aber dann zu sagen, oh, schreib mal ganz kurz ein Stichwort auf den Zettel, Himmel, dann vergessen wir die Frage nicht heute Abend, wenn der Papa kommt die Oma kommt oder wir fragen die Nachbarin, die ist Physikerin, die kann das bestimmt beantworten. Also die Fragen wertschätzen. Mhm. Und was ich immer wieder erlebe, ist natürlich auch ganz klar, hochbegabte Kinder haben in der Regel auch sehr intelligente Eltern, weil es einen hohen erblichen Faktor hat. Und da sind auf einmal, wenn Eltern eben auch so wissbegierig sind, kulturell interessiert sind, viele Bücher da haben und so weiter, eben auch so selber so interessiert einfach an Neuem sind, dann sind auf einmal ganz andere Gespräche möglich. Mhm. Da geht es dann oftmals nicht um richtig oder falsch, sondern man fängt einfach an, egal ob das Kind 3 oder 4 Jahre alt ist, am Tisch zu philosophieren.
Mhm.
Es geht nicht.
Ich erinnere mich. Es waren lange Gespräche.
Genau.
Ach, spannend. Was gibt's da? Weißt du, ob es da statistische Zahlen gibt, wie häufig das vorkommt, dass hochbegabte Kinder und Jugendliche auch hochbegabte Eltern haben?
Da gibt es bestimmt irgendwelche Statistiken, die ich nicht auswendig kann, weil Statistiken, das ist Intelligenz, das weiß man aus der Zwillingsforschung von vor vielen Jahrzehnten. Intelligenz hat einen sehr hohen erblichen Faktor, aber ist nicht gleich. Das heißt, Unterschiede gibt es immer wieder. Ja. Was ich ganz klar für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen kann, was ich in meinen 12 Jahren Tätigkeit noch nicht erlebt habe, ist, dass das zweitgeborene Kind hochbegabt ist, aber das erstgeborene ist, nichts davon hat.
Okay.
Anführungszeichen.
Echt jetzt?
Entweder das Erstgeborene oder alle. Aber häufig ist es so, wenn ich jetzt auch mal so erzählen darf, wie Familie funktioniert. In der Regel haben wir eher, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, ne? Also in der Regel haben wir aber ein braves, angepasstes, erstgeborenes Kind, das es versucht, den Eltern recht zu machen, und eher die Zweitgeborenen oder später Geborenen, das sind eher die Querulanten. Das sind eher die Aufmerksamkeit einfordern. Und wenn dann das Erstgeborene vielleicht auch noch ein Mädchen ist, die ja eh oftmals sehr viel angepasster sind, dann denken die Eltern ja bei dem Erstgeborenen nicht an das Thema Unterforderung, sondern eben nur vielleicht beim zweitgeborenen Sohn, der eben über Tische und Bänke geht. Das lässt dann eher an eine mögliche Hochbegabung denken. Mhm. Und daher ist immer mein Tipp, eben auch vor allem nach den ruhigen, zurückgezogenen Erstgeborenen und Mädchen zu gucken.
Okay.
Wie ein Herzensanliegen als Mama einer Tochter, als selber, als Frau, dass die da nicht unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil die lernen, was lernen die von vornherein? Also wir haben ein braves, angepasstes, erstgeborenes Mädchen und ein zweiter Bruder, ein zweites Kind, das über die Bänke geht, ist ein Junge. Die lernen ganz schnell, wer laut ist.
Kommt durch.
Der kommt durch.
Ja.
Und ich darf nicht so viel Forderungen stellen, weil sonst dreht die Mama oder der Papa hier am Rad und sonst klappen die nur zusammen. Also nehme ich mich zurück. Die Erstgeborenen flüchten sich eher in Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Mhm. Die Mädchen eher Kopf- und Bauchschmerzen, die Jungs gehen eher in forderndes Verhalten.
Ich hätte jetzt gerade, guck mal, super, danke für das Stichwort. Ich habe hier noch stehen, gibt es einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen?
Ja, ich habe den gerade gesagt. Genau, also Mädchen eben ziehen sich eher zurück. Denen ist es wichtiger, sozial integriert zu sein, nicht aufzufallen. Die gucken im Kindergarten eher nach den Zweijährigen, als dass sie sich irgendwie ein Erstlesebuch nehmen oder Experimente machen oder so irgendwie. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Mädchen sind auch vom Wissen her eher breit. Die haben eher ein breites Allgemeinwissen. Jungs haben eher die Spezialthemen. Wir können uns alles eben über die Kontinentalplattenverschiebung erklären, über die Gestirne, über was weiß ich, über Dinosaurier, aber dann in aller Tiefe und so weiter. Und von daher werden tatsächlich in den begabungspädagogischen Praxen 2/3 Jungs vorgestellt und nur 1/3 Mädels, obwohl es genauso viele Jungs wie Mädchen gibt.
Okay.
Und das finde ich immer wieder fatal. Dass da einfach, bei Mädchen wird eher gesagt, ja, die Annette ist halt fleißig, die ist halt ehrgeizig. Also so wird es im Kindergarten argumentiert, wenn jetzt klein Annette mit 5 Jahren eben schon lesen könnte. Wenn klein Philipp mit 5 Jahren lesen kann, der ist aber clever.
Der ist aber früh dran.
Der ist aber clever. Also bei Jungs wird eher mit Intelligenz in Verbindung gebracht und wir Mädchen sind eher ehrgeizig. Und motiviert.
Ja, witzig, ne? Passt ja auch wieder in diese ganze MINT-Entwicklung, ne?
Und das im Jahre 2021.
Ich bin so ein bisschen sprachlos gerade, merkst du, ne?
Genau.
Also ich habe mich auch wirklich schon viel mit dem Thema beschäftigt, aber dass es wirklich noch so eklatant auseinandergeht, hätte ich nicht gedacht.
Und ich hatte auch vor kurzem eine Familie in der Beratung, da ging es um den etwas auffälligeren 4-Jährigen. Und ich frage da natürlich, ja, ich bin systemische Beraterin, ich muss das System erfragen. Da gibt es noch mehr Kinder. Wie ist es denn mit der 13-jährigen Tochter? Und dann haben die Eltern gesagt, ach, Daniela, mit der haben wir so unsere liebe Sorge. Die geht jetzt seit 1,5 Jahren zur Psychologin. Die hat extreme Probleme mit dem Selbstbewusstsein, hat extreme Ängste entwickelt, die traut sich nichts zu und die bleibt immer unter ihren Möglichkeiten. Und es ist dann... Ich kann da nicht anders, ja, auch wenn die wegen des 4-Jährigen da sind, da zu sagen, hey, halt, stopp. Wie war die als Kleinkind? Wie war die in verschiedenen Situationen? Wie hat sich das entwickelt? Und dann habe ich ganz klar gesagt, ihr müsst die 13-Jährige testen lassen. Das geht nicht anders. Die muss wissen, wo sie steht.
Ja,
das ist der Gemeinschaft, die war auf der Gemeinschaftsschule und hat das mittlere Niveau nur absolviert. Und die ist zur Testung, es kam raus, eindeutig, Gesundheit. Die ging zur Testung, es kam raus, eindeutig hochbegabt. Die Psychologin hat ein Gespräch mit ihr geführt. Ja, wo ist sie? In der 13-Jährigen spreche ich natürlich anders als mit einem 4-Jährigen. Wo sie steht, was da alles drin ist, welche Möglichkeiten sie hat. Und die kriegt nur noch das höchste Niveau in den schulischen Aufgaben. Die hat absolut die Handbremse gelöst. Und die Eltern haben gesagt, zur Psychologin müssen wir nicht mehr. Ängste ist kein Thema mehr.
Ja, super.
Ja?
Schön, wenn sich das so löst. Ne? Es ist ja auch, gibt ja auch Kinder, die dann in die Verweigerung gehen.
Genau, die dann ins andere
Achievement. Wenn es also klar ist, die sagen, nee, ich will mich aber nicht, ich will nicht anders sein als die anderen. Und die sich dann in der Tat auch leistungsmäßig in der Schule anpassen.
Genau, genau.
Ja, ja, spannend. Sehr, ja, sehr spannend. Wir haben ganz am Anfang mal ein Wort gehört hier, liebe Hörerinnen und Hörer, das hat die Daniela schon gesagt, ADHS. Mhm. In der Hochbegabungsforschung ist es ja mittlerweile Gott sei Dank klar, dass da häufig Fehldiagnosen passieren. Mhm. Jetzt, ich stelle mir jetzt vor, da ist ein Kind, ein heranwachsendes Kind, das wird mit Medikamenten versorgt, wird ja, das berichten ja alle Betroffenen, die dann auch, also ich habe viel mit Jugendlichen auch zu tun gehabt, die Medikamente bekommen haben, die alle gesagt haben, boah, ich bin so runtergepegelt, ich will das nicht mehr. Das mhm. heißt, denen wird ja ihr Potenzial medikamentös eingeschränkt. Mhm. Wie kommt es zu diesen Fehldiagnosen?
Ja, weil schlichtweg ein Kinder- und Jugendpsychologe, der ist breit aufgestellt, der muss alle möglichen Verhaltensauffälligkeiten der Kinder irgendwo in eine Kategorie bringen. Mhm. Und wenn eben so mein Schwerpunkt ist ADS, ADHS, dann sehe ich natürlich mit einer anderen Brille da drauf,
ja,
als wenn ich, ja, dann gucke ich eher nach den Defiziten und ein Begabungsdiagnostiker schaut eher nach den Stärken. Mhm. Mhm. Und das ist ein anderer Blick.
Ja.
Und da werden natürlich, wenn ich das, ja, wenn ich mir die Berichte der Eltern angucke, und da würde ich wirklich meiner Beratungsfamilie, würde ich sagen, wirklich 90% der Kinder, wenn ich das Hintergrundwissen nicht hätte, würde ich sagen, naja, klar, die haben ADHS. Hm. Aber da muss ich ganz klar nochmal gucken, wenn das Kind ständig die Handbremse anzieht, dann sind die ADHS-Probleme da, also wirklich dieses Hyperaktiv oder dieses, ja, extrem Verträumte, dann sind die auf einmal da. Wenn ich aber auf Niveau lernen darf, auf meinem Niveau lernen darf, auf einmal ist es kein Problem mehr. Mhm. Also ich kann ein Aufmerksamkeitsdefizit haben, wenn ich ein 49er-Puzzle mache, 7x7 Teile. Ich rede jetzt hier für ein Vierjähriges. Da kann ich wirklich unkonzentriert und ich kann das irgendwie nicht und bin unmotiviert und ich will nicht. Aber vielleicht brauche ich einfach das 200er-Puzzle oder das 500er-Puzzle.
Okay.
Und von daher, da gibt es ganz viele Fehl- und Doppeldiagnosen. Mhm. Ich habe im Moment kein Kind in der Beratung oder keine Familie in der Beratung, wo das Kind noch zusätzlich Ritalin bekommt, weil ich immer wichtig finde, den Eltern auch zu sagen, geht nicht zum niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychologen. Mhm. Das ist wie wenn man zum Hausarzt geht. Mhm. Ja, und wenn ich einen Beinbruch habe, gehe ich auch nicht zuerst zum Hausarzt, dann gehe ich gleich zum Orthopäden. Ganz Krankenhaus, ja? Und ja, deswegen dann gehe ich zu jemand, der wirklich auch diesen entsprechenden Blick hat, der genau weiß, welches Testverfahren muss ich anwenden und wie muss ich die Begleiterscheinungen von Hochbegabung und wie muss ich die vielleicht auch einordnen? Also das Thema hohe Sensibilität, das Thema Perfektionismus, das Thema Autonomiestreben. Wie kann ich dem auch in meinem Gutachten Rechnung tragen? Mhm. Weil Perfektionismus, also die meisten Intelligenztests gehen auf Zeit. Und wenn ich eine große Portion Perfektionismus habe, dann überlege ich dreimal.
Ja, dann ist das nicht zu machen.
Antwort, halt, stopp, wo ist jetzt hier die Erschwernis und wäre es vielleicht noch die Antwort möglich oder jene Antwort möglich? Das kostet Zeit. Das kostet mich am Schluss im Prinzip in der Endabrechnung IQ-Punkte.
Ja.
Ich quasi in der, im Gutachten, in der Interpretation berücksichtigen. Und wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, dann, genau, oder wenn ich das falsche Testverfahren auswähle.
Ja.
Wenn ich ein Testverfahren habe, was eher auf Defizite ausgerichtet ist, dann wird es im Schwierigkeitsgrad immer weniger. Als es auf Stärken ausgerichtet ist, wird immer stärker, also wird immer schwieriger.
Also ist auch da die Frage, wie sind Psychologinnen, die im Kinder- und Jugendbereich arbeiten, da auch vorgebildet.
Genau.
Weil das ist ja, also es ist jetzt heute noch nicht unbedingt Standard, dass ein Tiefenwissen in Richtung Hochbegabung vorliegt.
Also ich kann tatsächlich hier in Baden-Württemberg zwei Psychologinnen empfehlen, die da wirklich einen super Blick drauf haben.
Hm. Also
Zwei. Hey. In Baden-Württemberg. Ja.
Boah.
Und das sind aber auch in der Regel die, die solche Testungen bezahlt die Krankenkasse nicht. Das muss ich auch
sagen. Ja,
ja. Ne? Ja, aber was bringt es einem, zum niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychologen zu gehen, wenn die Stärken einfach auch nicht sieht? Oder, das habe ich auch schon erlebt, oder mich verabschiedet mit den Worten, sind Sie froh, Ihr Kind ist nicht hochbegabt, das hat nur einen IQ von 129, auf Wiedersehen. Oder, herzlichen Glückwunsch, Ihr Kind ist hochbegabt, das hat einen IQ von 135, auf Wiedersehen. Ja, was bringt mir das? Ich brauche ja eine Empfehlung, ich brauche ja irgendwie eine Erklärung. Ich gehe ja nicht, also ich kenne keine Eltern, die zur Testung gehen, nur um zu wissen, wie hoch ist die Zahl. Die wollen eine Erklärung, die wollen wissen, müssen wir früher einschulen, müssen wir Klasse überspringen. Woran liegt das? Warum haben wir diese Probleme zu Hause oder in Schule und Kindergarten?
Mhm. Genau. Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, was ist mit Kolleginnen und Kollegen? Der Podcast richtet sich ja an Coaches und auch BeraterInnen, die zum Beispiel im Kindercoaching arbeiten. Wie hoch siehst du da die Notwendigkeit, in diesem Thema einfach gutes Grundwissen zu haben, damit man bestimmte Dinge einordnen kann?
Also ich finde es wichtig zu wissen oder sich ein bisschen tiefer in das Thema einzudenken, um zu wissen zu können, liegt es daran, dass das Kind einfach keinen Bock hat, dass es etwas nicht versteht, oder liegt es daran, dass die Aufgabestellung zu einfach ist? Muss ich vielleicht einfach, anstatt dass ich frage, was gibt 3 plus 5, muss ich vielleicht fragen, was gibt 30 plus 50?
Ah ja.
Ja, also manchmal sind es die einfachen Dinge, die, ja, da haben wir einfach ein Brett vorm Kopf und können es nicht lösen. Manchmal sehen wir ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Also ein Grundwissen, eine Idee, es könnte auch sowas dahinter liegen, das finde ich immens wichtig. Und wenn ich mal kurz Eigenwerbung machen darf, Annette?
Ja, auf jeden
Fall. Also ich auf meiner Homepage, ich habe 2 aufgezeichnete Webinare, also 2 Videos, einmal 1 für Eltern, einmal 1 für Erzieher oder für Pädagogen. Da spreche ich über Auffälligkeiten, Merkmale und Besonderheiten dieser Kinder.
Sehr
cool. Kostenfrei, unverbindlich. Könnt ihr euch angucken, um euch so ein bisschen in diese Welt einzudenken. Ja, also danielaheiser.de/webinar-eltern oder /webinar-erzieher. Ja, weil ich natürlich für Pädagogen ein anderes Wording brauche als für Eltern, andere Beispiele verwende, aber vom Prinzip her sind beide ähnlich. Also es ist so wichtig, dieses zu erfühlen, dieses zu erkennen, sowohl für Pädagogen, Coaches als auch für Eltern zu sehen, das Kind macht das nicht, um mich zu ärgern, sondern das kann vielleicht gerade nicht anders. Es hat vielleicht etwas mit der angezogenen Handbremse zu tun.
Ja, cool.
Das ist auch, wenn ich heute noch Erzieherinnen oder Kindergartenteams oder eben auch bei Fortbildungsträgern Fortbildungen anbiete, von 20 Kolleginnen. Ich frage, wer hat schon mal was gehört in der Ausbildung? Melden sich allerhöchstens 2. Und das sind die ganz Jungen. Sagen, wir hatten da mal 1 Stunde dazu.
Ja.
Das ist natürlich nicht aus. Also ich könnte tagelang über dieses Thema erzählen. Ich bin auch in Teams nach 2 Tagen noch nicht fertig. Aber das ist wichtig zu sehen. Ja, es gibt eben nicht nur ADS, ADHS, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin nicht motiviert, ich bin nicht zugewandt und so weiter, sondern es kann tatsächlich eben auch an der Unterforderung liegen.
Oder an der Einschränkung, ne? Also bei den vielbegabten Kindern. Bei den Kindern, die schon eine Scanneranlage haben, ist es auf jeden Fall auch die Einschränkung.
Genau, genau.
Die suchen sich halt 5 Bücher raus.
Genau.
Ja.
Das habe ich ja auch so. Ich habe ja auch viele Beratungsfamilien, die beschweren sich im Prinzip oder nehmen wahr, dass das Kind irgendwie nie lange bei irgendwas bleibt. Aber da, genau, da waren wir ja schon auch gut in Kontakt miteinander, dass ich da dann entsprechend auch was dazu sagen kann.
Ja. Ja, das ist toll. Wir werden diese 2 Videos auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, weil ich glaube, das ist eine gute Quelle für Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich des Kindercoachings arbeiten. Mhm. Und ich finde in der Tat, das ist ja auch, es gibt total viele Mama-Coaches da draußen, ne, die sich wirklich auf Mütter spezialisiert haben. Und dann ist ja oft von Mutterseite her auch dieses Überforderungsthema da. Und wenn man da so ein bisschen Wissen hat, dann kann man da ja vielleicht auch mal einen Hinweis geben, dass man sich da nochmal auf einer anderen Seite informieren kann.
Ja, weil es bringt einfach Entlastung.
Ja.
Weil das ist wirklich, ja, weil wenn du das jetzt sagst, es ist eher die Mama, die da, die Zweifel so runterzieht, die das Gefühl hat, ich muss die Langeweile meines Kindes kompensieren, über ihre Möglichkeiten rausgeht. Und das ist immer so, dass ich sage, halt, stopp, erstmal gucken auch nach den eigenen Batterien, sonst kannst du nicht mehr adäquat reagieren, wenn dein Kind Nein sagt.
Ist ja grundsätzlich schon so, aber bei
Genau.
besonders begabten Kindern natürlich noch mal extremer, ne?
Genau, also deswegen, die Zweifel sind eher bei den Mamas da. Es gibt sicherlich auch Papas, die zweifeln, aber in meiner Beratung ist es eher, dass die Mama sagt, oh, und mach mir da so Gedanken, und dass der Papa eher so ein bisschen flapsig sagt, jo, wird schon werden.
Ja, genau. Also es hat mit Sicherheit unterschiedliche Ursachen, warum es da einen Unterschied gibt. Leider ist es ja immer noch so, dass die Frauen über den Tag gesehen die höhere Betreuungsleistung erbringen. Ja, die sind einfach mehr mit den Kindern zusammen.
Genau,
Und wenn
genau.
ich ein Kind nur in einem Ausschnitt sehe, dann kann ich auch leichter sagen, das wird schon, mach dir nicht so viel Gedanken oder bleib
Genau.
mal locker, ne?
Genau.
Das
Und
schafft
das
ja
zeigt,
dann bei Paaren selber auch wieder Konfliktpotenzial.
genau. Und das zeigt schon allein, ja, ich lasse die, bevor wir zusammenarbeiten, auch auf einer Skala-Frage antworten, wie zufrieden bist du mit deinem Familienleben? Da ist auf einer Skala von 1 bis 10, und das sind die Mütter immer, die nehmen, die haben immer die niedrigere Zahl.
Ja,
Als
kann
die
ich mir gut
Väter, die halt nur
vorstellen.
abends kommen irgendwie. Genau.
Sehr cool. Ach Mensch, Daniela, spannend, spannend, spannend. Also ich höre daraus schon den Appell, liebe Coach-Kolleginnen und Kollegen da draußen. Wenn ihr im Bereich Kindercoaching, Jugendcoaching arbeitet oder speziell mit Müttern arbeitet, dann schaut doch mal auf der Seite von der Daniela vorbei. Und ich glaube, so wie ich die Daniela kennengelernt habe, wenn da jemand wirklich mal ein Thema hat und sagt, Mensch, ich habe da so einen Verdacht, dann darf man sich bei der Daniela auch melden, um da mal eine Expertenmeinung zu hören. Das hilft wirklich häufig. Ich hatte das auch schon, dass Kollegen sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hör mal, ich kenne mich damit ja nicht so aus, aber ich glaube, ich habe da so eine Scanner-Persönlichkeit. Ich erzähle dir mal was und dann
Genau.
sag mir mal, ob ich richtig liege, ne? Weil dann muss man einfach an oder davon anders mit den Klienten und Klientinnen umgehen.
Genau. Und was so auch die nächsten Schritte sein können, weil es natürlich ein Unterschied ist. Ja, ist das Kind jetzt 3 und ich soll den Verdacht äußern, oder ist das Kind 13
Ja.
oder 8? Also von daher, ja, meldet euch gerne. Ansonsten, was ich noch auch noch sagen kann, weil wir uns jetzt lange auch über das Thema Mädchen unterhalten haben, da habe ich auch einen guten Blogartikel,
Ah,
was das
sehr
Ganze
gut.
nochmal so ein bisschen verdeutlichen soll, weil es mir wirklich, das ist ein echten Herzensanliegen. Genau.
Super, den können wir ja auch noch verlinken, Daniela.
Genau.
Toll. Hammer, das ist ja hier ein Weiterbildungsblog, ne? Das sag ich schon, Weiterbildungsblog, ein Weiterbildungspodcast. Und ich habe immer am Ende drei Fragen für meine Interviewpartner. Und die erste Frage davon ist, Daniela, was ist denn gerade deine aktuelle Weiterbildung oder die du zuletzt gemacht hast?
Meine aktuelle Weiterbildung, das muss ich echt
Also,
überlegen.
was lernst du gerade für dich, entweder von deinem Fachgebiet oder für dich als Unternehmerin oder?
Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe Stricken wieder angefangen. Nein, für mich ist tatsächlich, ich bin gerade dabei, eben auch meine Community, meine Hochbegabungs-Community aufzubauen. Und das ist eben so das, wo ich ständig und immer wieder aufs Neue lerne. Mein Thema, seit ich freiberuflich tätig bin, ist immer wieder Weiterentwicklung, sowohl im technischen als auch im marketingtechnischen
Ah,
Bereich,
ja.
weil ich als Erzieherin ja genau diese Teile überhaupt nicht mitbekommen habe. Und das ist das, wo ich immer wieder, ja, mich auch weiterbilden und mich coachen lasse. Ich selber, ja, als systemische Beraterin, als Erzieherin, denke jetzt, da habe ich einfach ein gutes Wissen mittlerweile angehäuft, aber es ist jetzt eher so dieses, okay, wie komme ich denn jetzt dann eben auch, wie bring ich selber meine PS auf die
Ja,
Straße?
cool.
Na,
Ach,
das ist
das finde ich
mein.
find ich eine super schöne Antwort, weil ich vertrete ja immer die Auffassung, wenn wir aus einer unternehmerischen Haltung heraus agieren mit unserer Selbstständigkeit, dann müssen wir auch wissen, dass wir nicht nur Fachidioten sind, sondern dass es da rundum
Genau.
vom Unternehmersein her halt auch noch ein bisschen was gibt. Sehr schön, dass du das im Blick hast, liebe
Ja,
Daniela.
natürlich.
Hör mal, die zweite Frage. Was liest du zurzeit? Und das darf jetzt entweder Fachliteratur sein oder das, was die private Daniela gerade liest.
Die private Daniela liest im Moment ein Buch über Paleo. Ich habe
Ah,
meine
okay.
Ernährung umgestellt und bin gerade dabei, ja, aufgrund einiger gesundheitliche Aspekte meiner Ernährung umzustellen und bin auf der Suche nach der geeigneten Ernährungsumstellung. Aber Aha. Das scheint Paleo zu werden. Das okay. ist gerade mein Buch, genau.
Okay, das ist gerade dein Buch. Mhm. So, jetzt kommt die letzte Frage, Daniela. Was wünschst du dir für die Welt?
Ich wünsche mir für die Welt, nicht, dass Corona weg ist, das wünschen sich, glaube ich, gerade alle. Nein, ich wünsche mir vor allem auch im Hinblick auf die besonderen Kinder, egal ob hochbegabt oder nicht, oder ADHS, ob Asperger, ob sonstige Auffälligkeiten, ich wünsche mir weniger Schubladendenken. Mhm. Ich wünsche mir weniger ungewollte Ratschläge von Außenstehenden an Eltern. Ich wünsche mir, dass Eltern mit den Begabungen ihrer Kinder nicht immer hinterm Berg halten müssen. Mhm. Und ich wünsche mir, dass einfach die Menschen gesehen werden oder die Kinder gesehen werden und nicht zuerst die Probleme, die sie mit sich bringen. Das wünsche ich mir.
Schöner Wunsch.
Mhm.
Ja, bin ich dabei, unterstütze ich. Ja. Ach, wie schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder ein total spannendes Gespräch und ich wollte euch heute nochmal daran erinnern, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann hinterlasst uns doch gerne ein Like, abonniert den Kanal, empfehlt den Kanal weiter, bewährt den auch, wenn ihr möchtet und in eigener Sache heute nochmal einen ganz besonderen Tipp, dieser Podcast, den wir heute aufnehmen, wird ausgestrahlt am 1. Dezember, also schon ganz bald. Und da startet auf dem Insta-Kanal von der Seminarbetrieb wieder der Sachbuch-Adventskalender. Das heißt, jeden Tag gibt es ein lesenswertes Sachbuch oder etwas in der Richtung zu gewinnen. Also schaut doch mal auf dem Insta-Kanal von der Seminarbetrieb vorbei, abonniert den gerne auch und seid mit dabei, denn dort halten wir euch immer mal auf dem Laufenden. Liebe Daniela, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du da warst.
Sehr gerne. Ganz lieben Dank für die Einladung und für deine tollen Fragen.
Sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Dir wünsche ich heute noch einen wunderbaren Resttag.
Und danke unseren, gleichfalls.
Danke. Und unseren Hörerinnen und Hörern draußen wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören. Das war einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.